Und gestern kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und Dani weiß nie, was die andere mitgebracht hat. Und umgekehrt, du warst sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben.
Natürlich. Welchen Wein, beziehungsweise welche zwei Weine.
Korrekt.
Wir haben schon wieder zwei Weine gehabt. Wir sind sehr großzügig in der letzten Zeit.
Müssen wir durchziehen.
Finde ich gar nicht so schlecht. Und zwar zwei Weine vom Herbert Zillinger, wo ich am Anfang überlegt habe, ist das der gleiche Jahrgang? Was ist da der Unterschied? Es sind tatsächlich zwei grüne Veltliner aus dem gleichen Jahr 2021 von der gleichen Lage. Hirschenrein. Und Hirschen super rein.
So ist es. Richtig geil.
Allein ist die Namensgebung natürlich super cool. Dank 2021 und dank dem, wie der Herbert Zillinger arbeitet, sehr, sehr schön, sehr cool. Auch die Säure.
Weinlich sehr, sehr cool. Säure,
ja,
genau.
Ja. Deswegen bin ich am Anfang gar nicht auf grüne Veltliner gekommen. Und ja, der Unterschied ist weder Jahrgang noch Lage, so wie ich am Anfang ein bisschen spekuliert habe, auch nicht der Ausbau. Und zwar einerseits, dass mit ein bisschen Gärkohlensäure gearbeitet wurde und dafür mit überhaupt gar keinem Schwefel. Beim
genau.
Hirschen super rein, deswegen auch super rein.
So ist es.
Und heute haben wir wieder eine Winzerfolge für euch. Super cool, dass das zustande kam. Der Clemens Busch sitzt nämlich bei uns in Wien und nimmt heute gemeinsam mit uns auf.
So ist es. Also es ist wirklich eine Sonder-Sonderfolge.
Eine Sonder-Sonderfolge, ganz genau.
Ja, es hat sich einfach so ergeben.
Ja, okay. Ja,
ich nehme auch gerne Zeit dafür. Ja.
Freut uns ja, natürlich
vielen
sehr.
Vielen Dank, dass du da bist. Das freut uns total. Du hast uns sogar Weine mitgebracht. Zwei an der Zahl. Super cool. Ich freue mich schon extrem drauf, weil ursprünglich hätte ich ja geplant, eine reguläre Folge dazu machen. Und dann hat
richtig.
Der Sohn, der Johannes, gemeint, naja, der Papa ist aber in Wien auch mal. Also wenn du mit ihm reden magst, eventuell. Und dann haben wir geschaut, wie das funktioniert. Und jetzt sitzt bei uns. Also super schön, dass du da bist. Bevor wir starten mit einer kleinen Verkostung, darf ich ganz kurz mal so eine geschwinde Vorstellung bitten.
Ja gut, mein Name ist der Clemens Busch und ich komme von der Mosel und eigentlich da, wo die Mosel am schönsten ist, komme ich her, finde ich, ein kleiner Ort. Wenn man eine Vorstellung hat von der deutschen Mosel, die zieht sich halt 200 Kilometer durch das Rheinische Schiefergebirge. Links ist die Eifel, rechts der Hunsrück und eben die Mosel hat beidseitig sehr steile Schieferhänge. Und wir sitzen genau mittendrin, gehören eigentlich klassisch zum Mittelmoselbereich, sind aber auch der erste Ort, der sich Terrassenmosel nennen darf. Mhm. Und wir nehmen diese Bezeichnung gerne an. Terrassenmosel ist bezeichnend für die Steilheit der Weinberge, eben für unsere Region mit Schieferterrassen und und unsere Weinberge liegen in der Lage Marienburg. Die liegt im Grunde auf der linken Seite der Mosel. Mhm. Unser Ort, wo wir wohnen, Pünderich auf der rechten Seite. Da müssen wir die Mosel kreuzen.
Ja, okay, das heißt, ihr müsst jedes Mal rüberfahren quasi. Ja?
Wir nehmen da eine Fähre. Mhm. Gegebenenfalls, wenn die nicht fährt, stellt sich oft als sehr problematisch dar. Die letzte Zeit müssen wir halt eine Brücke fahren, aber da fahren wir einen Umweg von 7-8 Kilometern.
Ja, gut, das ist ja
da habe ich so eine Fähre, die hat so was Beruhigendes. Man kommt so ein bisschen runter, kann mal E-Mails checken, mal gucken, wie das Wetter wird.
Aber das heißt, du schaust quasi von Weingut wirklich auf die Weinberge rüber.
Richtig, unser Stammhaus, was eben 1663 erbaut wurde, seitdem in der Familie, liegt direkt am Moselufer, also so 30, 40 Meter vom Fluss weg. War mal ein schönes Moselvorgelände. Und eben von unserer Terrasse, vom Haus aus, haben wir ca. 80% unserer Weinberge im Blick.
Das ist schon genial.
Die Lage Marienburg ist halt in diesem Halbrund, dieser Schleife, in der wir liegen, angesiedelt. Fängt ganz links an mit dem roten Pfad, roter Schiefer. Komme ich auch gleich zu den Besonderheiten der Lage. Mhm. Das ist so ein bisschen süd-südöstlich ausgerichtet, also morgens sehr früh Sonne. Dann kommt gleich die Lage Falkenlei, grauer Schiefer, das Beste, was wir da haben, mittendrin in diesem Amphitheater, so sagen wir gerne, grauer Schiefer, alles auch sehr alte Reben. Mhm. Und dann rechts davon Fahrlei, da haben wir direkten Blick von unserem Haus drauf, also ganz tolle Lage, blauer Schiefer. Wo wir auch also fast 1,6 Hektar am Stück haben. Das ist schon eine Größenordnung für die Mosel. Sind wir toll zufrieden, dass sich das so entwickelt hat. Ja, und das ist immer, immer toll, das einfach zu erleben. Das ist für uns so ein bisschen Lebensart.
Mhm. Ja, das klingt super.
Kommt eigentlich dazu, dass eben auch die Mosel, speziell in Pünderich, nicht abgetrennt ist durch Eisenbahn, durch, eine, durch die Bundesstraße. Mhm. Die führt oben drüber weg. Die Eisenbahn verschwindet im Berg, im Tunnel. Mhm. Bisschen links von uns. Und so ist das also abends zumindest, wenn die Touristen weg sind, total friedlich und ruhig.
Schön. Ja.
Sehr von der Seite sehr entspannend, entschleunigend. Mhm. Und das genießen wir.
Ja, das klingt
meistens bei einem guten Glas Wein.
Sehr gut. Ja. Super Überleitung.
Perfekt.
Dann schauen wir uns gleich mal an, was wir da im Glas haben.
Ja.
Wunderschön.
Ja, also allein die Nase holt dann halt.
Ja.
Super.
Als ihr gefragt habt, bringst du auch einen Wein mit? Gut, samstags morgens habe ich gedacht, da bringe ich einen Wein mit, der morgens schon sehr gut passt eigentlich.
Super. Perfektion. Ja, für Samstagmorgen. Ich meine, ich würde dann generell immer trinken, aber Samstagmorgen ist schon ein wunderbarer Tag.
Ich glaube, der passt immer. Mhm. Richtig schön. Wunderschöne Säure. Und dieses kräutrige, zitrische in der Nase schon, es ist schon richtig schön.
Cool. Das setzt ja extrem schön fort. Also das, was man so erwartet, von dem, was an der Nase schon da ist.
Habt ihr denn eine Idee?
Positionierungstechnisch.
Ich denke, Rebsorte ist klar.
Ja. Gut.
Also. Rebsorte würde ich mal grob in Richtung Riesling
vielleicht
gehen.
Vielleicht könnte es Riesling sein, möglicherweise.
Dann würde ich sagen, also wahrscheinlich Mosel, Clemens Busch könnte sein. Ne? Also so weit, so gut.
Also wenn ihr unsere Weine probiert habt, schon mal vorweg irgendwo getrunken habt, sowas könnt ihr in dieser Richtung schon getrunken haben?
Relativ sicher sogar.
Den gibt es auch. In Wien?
Mhm. In Wien? So, das kann man eventuell helfen.
Und, aber noch nicht den Jahrgang. Ja.
Ja.
Ah, ja.
Da gebe ich euch ja schon eine kleine Hilfe.
Also ich hätte gesagt, das ist irgendeiner aus den Linien, die halt blauer Schiefer und so weiter und so fort heißen.
Mhm.
Also, wobei, also wenn ich jetzt an Fahle und so weiter denke, das ist natürlich ein bisschen... Also ich habe es zumindest ein bisschen nur expressiver quasi in Erinnerung. Mhm. Also auch so ein bisschen mehr extraktreicher, tiefer und so weiter und so fort. Aber Fischer, der Schiefer könnte das sein.
Ich finde es halt so schön, dass diese feine Frucht in dieser Länge immer weiter fährt. Also das bleibt einfach unendlich.
Ich glaube, du musst uns da nicht helfen und auflösen.
Ja, das ist gar kein Problem. Also es ist das erste Mal, dass ich den Wein selber probiere nach der Abfüllung. Der ist nämlich jetzt erst seit 2 Wochen auf der Flasche.
Ah, noch ganz frisch.
Mhm. 22. Auch in Sahnemach hat eigentlich sehr früh auf die Flasche gekommen.
Mhm.
Aber es hat mir so einfach jetzt im Moment auch am besten gefallen. Der Wein hat sich gut geklärt. Und der kommt tatsächlich vom grauen Schiefer.
Mhm. Ah,
seht ihr ja auch ein bisschen an der Kapsel. Ach so, gebe ich ja gleich auch so ein bisschen diese Brücke.
Deswegen habe ich nichts gesagt, weil man dachte, ich sehe die Kapsel, aber ich lasse die weiter ran.
Und, aber es ist nicht der Wein, den wir klassisch als vom grauen Schiefer verkaufen. Das hier ist praktisch die Alternative.
Mhm. Mhm.
Der Wein heißt doch tatsächlich so. Einer unserer Naturweine.
Mhm. Ah, den kann ich eventuell noch gar nicht gehabt haben. Sehr
ja,
cool.
Ja, ist möglich nicht, aber ich glaube, den gibt es also schon hier.
Nein, den habe ich sicher noch nicht gehabt. Mhm. Sehr cool. Die Alternative.
Und, wir machen 3 dieser Weine.
Mhm.
Einmal ein Basis-Riesling als Low-Sulfur-Riesling, der schwerpunktmäßig immer nach Kanada geht, praktisch in diese Bereiche.
Witzig. Mhm.
Wir sind in dieser Bewegung, Naturweinbewegung, nicht wirklich, sag ich mal, offensiv unterwegs. Mhm. Wir umwerben das nicht großartig.
Mhm.
Praktizieren tun wir es schon jetzt seit 13, 14 Jahren, wo wir die ersten Weine so gemacht haben. Weil einfach ein Kunde von uns animiert hat dazu damals. Auch die Leute vom Noma waren bei uns.
Mhm.
Und da war ich aber immer noch sehr zurückhaltend. Also 2007, 2009 in dieser Zeit waren wir auf dem Noma sehr gut gelistet. Und dann haben uns die Sommeliers besucht und wollten uns animieren und zu sagen, also eben auch große Gewächse ohne Schwefel auszubauen, unfiltriert in kleinen Gebinden. Für sie exklusiv und das haben wir dann aber doch eher abgelehnt. Das war für die ersten Jahre, wo wir im VDP waren, im Großen Ring. Ja. Und uns war schon wichtig, in dieser Geschichte der großen Gewächse eine gute Rolle anzunehmen.
Sicher.
Und da passt das irgendwo nicht ganz zusammen. Die haben dann andere Kollegen gefunden, die es praktiziert haben und für die auch sehr positiv gewesen. Aber wir haben in der Zeit einfach uns angefangen, immer mehr mit diesen Thematik auch auseinanderzusetzen. Und hatten auch Kunden dafür, und die das mitgetragen haben. Und wir haben dann immer gesagt, okay, für eine kleine Nische machen wir das auch, um Erfahrung zu sammeln.
Heute ja,
ist das so ein bisschen meine Spielwiese.
Ja, super.
Ne, dass man da ein bisschen arbeitet. Jeder dieser drei Weine hat eine andere Machart. Unser Riesling, Low Sulfur im Grunde, gut mazeriert, 12, 15 Stunden, ein bisschen länger. Absolutes gesundes Lesegut ist bei den Weinen Voraussetzung.
Ja.
Feste Bärenhaut. Von der Seite geht man auch nicht in die Top-Lagen rein damit. Dann möglichst langes Hefelager, natürlich Endvergärung, biologischer Säureabbau, alles muss im Grunde schon im Fass passiert sein, dass es nachher nicht unbedingt auf der Flasche passiert. Und das kommt schon mal vor. Lebendige Weine halt.
Na klar.
Und ja, das, wie gesagt, ist diese Weine haben Erfolg gehabt, speziell in Kanada, in Skandinavien ein bisschen. Und in Deutschland tun sich diese Weine eher schwer. Und dann haben wir immer so einen kleinen Markt in den USA, aber auch in Italien und so und drumherum. Bestimmte Weinbars, die sich da ein bisschen drauf einschießen. Und unser kanadischer Importeur hat dann irgendwann gesagt, ich hätte doch gerne was Höherwertigeres, so im Ortsweinbereich, Grauschiefer und so weiter. Und dann haben wir das ausgeweitet, eben auf diese Ortsweinqualität. Daraus ist dann die Alternative entstanden. Und seit 2011 machen wir auch in Orange. Das heißt, Maischevergärung.
Okay.
Nicht zwingend jedes Jahr. Ja. Da gucken wir, welches Jahr sich wirklich anbietet. Das heißt, das Traubengut muss absolut gesund sein für sowas. Ja. Feste Bärenhaut, dass man eine gute Tanninstruktur hat. Und so gibt es dann auch mal Jahrgänge, wo es nichts gibt. Das waren 19, 20, 21 haben wir im Grunde nichts machen können, weil es die Trauben nicht hergegeben haben. Das waren einfach eine zu dünne Bärenhaut. Aber in 18 haben wir relativ viel gemacht. Da gab es auch Menge und feste Bärenhaut. Also haben wir das wirklich da ausgenutzt. Und der steht heute noch da, wie eine 1 zum Teil 2 Jahre auf der Vollhefe gelegen.
Okay.
Und 4 Monate auf der Maische.
4 Monate sogar.
Ja. Und das ist natürlich speziell, aber das Schöne ist, dass die Leute sagen, die Weine sind trotzdem, sie sind, machen Trinkspaß, Trinklaune.
Ja, das ist das Wichtigste im Endeffekt.
Ist eigentlich das Wichtigste, wenn jemand sagt, oh, der ist interessant, dann sage ich, danke.
Ja.
Genau. Das ist das, was ich eigentlich nicht hören möchte.
Ja. Im Endeffekt ist jetzt so, ja passt, ein Glas ist eh spannend. Ja, super.
Und das ist das Schöne, wenn dann die Leute reagieren. Ich meine, das gibt es bei uns in der Regel nicht in der normalen Verkostung. Also nur wenn ich weiß, da sind Leute offen für sowas.
Weil, ja, ja.
Ich meine, die Weine kann ich nicht beliebig im Flaschenschrank stehen haben, geöffnet. Die machen tatsächlich, sage ich mal, 2, 3, oft auch 5, 6 Tage Spaß. Aber dann ist auch schnell dann. Dann über. Sowas hier, das hält sich schon länger. Also, zu dem Wein speziell, da streben wir in der Regel 60 Stunden Maischekontakt an, was nicht immer gelingt. Also in 22 haben wir das nur auf, ich glaube, 18 bis 24 Stunden wirklich ausgereizt, weil eben die Problematik von mehr Bitternis da war durch den Trockenstress, den wir in dem Jahrgang hatten. Und dann, wir haben natürlich streng selektioniert, aber du bist nie 100% sicher.
Ja.
Dann probiert man natürlich den Most und dann muss man irgendwann entscheiden, okay, eigentlich hätte ich es gerne länger, aber das tut dem Wein womöglich nicht gut.
Ja.
Und dann wird es langsam abgepresst mit Minimaldruck, um wirklich auch nur die guten Tannine aus der Bärenhaut rauszuholen. Und dafür aber längere Pressdauer. Und dann kommt der Wein im Grunde direkt ins Fass, also er vergärt im 1000 Liter Fuderfass. Und dann passiert alles im Grunde im Fass. Und dieses Jahr war auch die Malot direkt am Laufen, inmitten der alkoholischen Gärung, was mir am liebsten ist. Mhm. Wenn das schon passiert ist, dann werden nämlich diese mit der Restvergärung diese buttrigen Aromen, diese Malonoten im Grunde von den Hefen wieder absorbiert, aufgefressen. Mhm. Und von der Seite hat der Wein seine Gradlinigkeit trotzdem erhalten. Ja, total. Er hat immer noch seine 7,5 Promille Säure. Mhm. Also und ein Wein mit nicht mal einem Gramm Restzucker. Mhm. Also ist er schön balanciert, nach meinem Empfinden, aber natürlich noch jung, frisch. Und deshalb habe ich ihn halt als Stadt halt einfach so gebracht, super, weil er jetzt Spaß macht, cool, auch mit der natürlichen CO2. Ist im Grunde einen Tag vor der Abfüllung vorsichtig bewegt worden, mhm, abgezogen worden, damit sich der Trub, der verbleibt, verteilt. Und bei diesem Vorgang hat der Wein 3 bis 4 Milligramm Schwefel gekriegt. Also wir geben einen Touch Schwefel, minimal Schwefel, um halt die Oxidation nach Möglichkeit zu vermeiden. Mhm. Und das ist schon ausreichend, damit der Wein einfach eine gute Stabilität hat. Mhm. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich von den Kollegen in Österreich zum Teil gelernt. Meine Vorgabe war anfangs streng 0 Schwefel, was hier immer schwierig ist, weil der Wein ja schon aus dem Weinberg Schwefel mitbringt. Ja. Von der Seite kann ich ja nicht sagen 0 Schwefel. Mhm. Ein bisschen Gesamt-SO2 ist ja da. Ja. Aber das, was wir zugeben, halt, das haben wir anfangs total drauf verzichtet. Mhm. Und dann waren die Weine immer sehr schnell oxidativ. Ja. Mhm. Und das war sowas, was mir persönlich auch nicht so gefallen hat, wenn das überwiegt. Mhm. Und da habe ich mit Kollegen dann auch diskutiert, eben aus der Respektgruppe raus, wo wir ja Mitglied sind. Und da kam einfach der Hinweis, versuch's mal wirklich mit einer Idee. Und muss ich sagen, das hat super gut gefruchtet. Mhm.
Ja. Das zeigt da wieder, finde ich, weil oft hört man ja dann, ja, Schwefel, du musst schon eine gewisse Menge, weil sonst bringt es ja gar nichts. Und so.
Ja, man kann's,
es geht wirklich um die minimalen.
Es geht um die Minimalmenge. Ist wie in der Hämopathie auch. Ja. Ne? Ein klein bisschen hat oft eine große Wirkung. Mhm. Und das halt dann noch zum richtigen Zeitpunkt.
Mhm. Ah, ja.
Und
das ist natürlich auch ein Thema, ja. Klar. Du musst genau wissen, wann.
Ja, richtig. Mhm.
Ja, wenn wir vielleicht der Geschichte nur ein bisschen mehr aufrollen. Ich meine, du hast schon ganz kurz fallen lassen, dass im Prinzip das Haus, in dem ihr wohnt und wirtschaftet, seit dem 17. Jahrhundert gibt. Das ist schon ein ganz schönes Zeitl. Und seit wann hast du das Weingut übernommen? War das immer schon Weingut? Oder gab es davor zwischendurch einmal?
Das heißt jetzt, ich könnte jetzt sagen, die 38. Generation oder sonst irgendwas im Finger ziehen. Aber tatsächlich haben die Leute bei uns ja schon immer Weinbau gemacht. Mhm. Die Römer waren vor 2000 Jahren da. Ja. Da gibt es halt die Historie, die besagt, dass die Römer die Trauben an die Mosel gebracht haben. Ich glaube, es war eher andersrum. Die Römer waren da und haben die Trauben mit nach Italien genommen.
Sehr gut.
Nee, so genau weiß man es halt nicht, aber seitdem gibt es halt die Weinkultur an der Mosel, da gibt es halt die Zeugnisse in Trier, wenn man da mal ist, muss man das einfach mal aufsuchen, ist immer noch toll anzusehen. Und jetzt Pünderich selber ist halt das erste Mal schriftlich erwähnt im 11. Jahrhundert, eben diese Ansiedlung an der Mosel, und die Leute haben damals Weinbau gemacht und meine Familie stammt halt aus dem Ort, und ich gehe davon aus, dass von der Zeit im Grunde Weinbau in der Familie ist. Die Leute waren, das waren die klassischen Mischbetriebe, die hatten auf den Höhen von Eifel und Hunsrück Felder, wo sie Weizen angebaut haben und alles Mögliche, und wo sie im Sommer hochgezogen sind mit dem Vieh. Mhm. Im Tal hatten sie ihre Gärten, Obstwiesen und Kartoffeln und alles, was sie gebraucht haben zum Leben, Gemüse, das alles. Und im Haus selber hatten sie einen Stall, wo dann 1, 2, 3 Kühe waren, Schweine sind rumgelaufen, Hühner. Mhm. Da war alles da, was sie gebraucht haben zum Leben. Okay. Und an den Stallen hängen, wo sie sonst nichts machen konnten, haben sie Waren angebaut. Mhm. Ja, und Zeugnis dafür in unserem Haus ist im Grunde der alte Keller, der da ist, der auch 1663 mitgebaut wurde. Da war genau Platz für 4 Fässer. Ein kleiner Gewürzkeller. Ja. Und das war damals eigentlich schon ein größerer Betrieb.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich damals groß, weil es dann halt trotzdem groß, 4 Fässer und nicht einfach nur halt irgendwo ein kleines Fass für sich selbst.
Ja, ja. Ne? Die hatten ein Fass für sich, beziehungsweise haben das, da gab es ja noch nicht so den Flaschenweinverkauf. Mhm. Ja. Und wenn sie dann mal eine gute Ernte hatten, dann haben sie ein Fass verkauft. Mhm. Ein Fass, das wurde dann meistens auch raustransportiert. Da gab es ja richtig einen Berufsstand, die Fässer gerollt haben, transportiert haben auf die Schiffe. In Traben-Trarbach, bei uns gerade mal 10 Kilometer weit weg, war der größte Umschlagplatz für Wein im Mittelalter. Mhm. Größer als Bordeaux.
Ja. Das ist schon Wahnsinn.
Ja. Das ist schon Wahnsinn und das spricht halt eben auch für die Bedeutung der Mosel für den deutschen Weinbau speziell. Ja, und wenn die Leute damals so ein Puder verkauft hatten, ein Fass verkauft hatten, dann konnten sie sich fast ein Haus bauen.
Wahnsinn.
Mhm. Also es waren damals schon quasi die 1000 Liter Fuderfässer.
Ja, ja.
Also um das auch nochmal
zu diese Historie. Ne? Und, also wir gehen jetzt einfach, wir sagen, dass wir das im Grunde belegen können aus dieser Zeit. Und tatsächlich als Weingut in der Familie ist es seit 1802.
Ah ja.
Okay.
Und darüber gibt es halt die schriftlichen Zeugnisse letztendlich. Ja, und ich selber habe es dann von meinem Vater übernommen, natürlich immer diese Geschichte, habe 1974 angefangen im elterlichen Weingut, habe damals die Lehre noch da gemacht, das war ganz normal. Man ist noch nicht wirklich in die Welt rausgezogen, wie es heute ist, man hat noch nicht studiert. Die Leute, die in die Weinindustrie gegangen sind, in die Weinwirtschaft, die haben studiert. In Geisenheim.
Handel, Marketing,
so ja, das genau. Ganze. Ja, genau. Und der klassische Winzer war damals immer noch ein Lehrberuf oder ein Meisterberuf. Ne? Und so habe ich die klassische Ausbildung gemacht und habe aber dann noch sehr schnell meine eigenen Ideen verfolgt und konnte mich so halt entwickeln und habe dann 90 im Grunde das Weingut komplett übernommen. Vorher mit meinem Vater gemeinsam geführt. Und 90 dann selbstständig.
Und das heißt, als du eingestiegen bist, quasi warst du mehr oder weniger 15 oder?
17.
17, ja.
Ja, das war, sage ich mal, ein normales Alter damals zum Lernen. Und ja, ich meine, damals war ja eine ganz andere Zeit. Das ist ja heute, man, ihr seid alle jung und wachst mit diesem Medium, Social Media auf, mit dem Internet und so weiter und so fort. Das gab es ja damals alles nicht. Ne? Und man hat gehört, da gibt es guten Wein und da wird das angebaut und so weiter. Und ich hatte vielleicht das Glück, dass mein Großvater schon einen Weinhandel aufgebaut hat, schon vor dem Zweiten Weltkrieg oder direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Und er hat damals angefangen, Wein zu steigern beim VDP, weil Kunden von ihm in den reichen Gebieten Deutschlands, in Ostpreußen, in Pommern, wo die großen Güter waren, die haben dann gefragt, du kommst von der Mosel, bring doch mal ein bisschen Wein mit. Und dann natürlich waren die großen Weinbaulagen gefragt. Und das war halt immer Wählener Sonnenuhr, Kiesbrotter Goldtröpfchen, Bernkasseler Doktor und so weiter und so fort. Und wie kam man in dieser Weine rein? Das war damals, kurz nach der Gründung vom VDP, gab es die ersten Weinauktionen. Da war es nicht so wie heute, wo man Flaschen steigern kann. Damals hat man noch Fässer gesteigert. Du konntest probieren. Und hast dann ein ganzes Fass gesteigert und das hat er dann gemacht. Und von der Seite gab es schon immer, sag ich mal, so eine enge Bindung zum VDP hin. Auch mein Vater ist immer zu den Versteigerungen gefahren und hatte dann aber schon Flaschen gesteigert, das, was er gebraucht hat, bis in die 60er, Anfang 70er Jahre rein. Und so kam ich auch als junger Mensch immer mit zu diesen Versteigerungsverkostungen, zu der Präsentation wurde man immer eingeladen. Und das war für mich schon als junger Mensch unheimlich prägend, glaube ich. Also man hat diese ganzen Größen gesehen.
Ja.
Egon Müller, also den alten Egon Müller, die Wilhelm Haag und so weiter und so fort. Und das waren alles die Prüms-Koryphäen. Ja. Ja, das war einfach so. Und dann hat man immer gesagt, das ist der Gipfel, der Olymp, da will man irgendwo hin. Und von der Seite, ich war oft immer bei diesen Verkostungen dann als Gast, als einfach interessant. Ich habe nachher nicht mehr gesteigert. Ich habe immer gesagt, ich möchte, wenn, dann auch mal versteigern. Es ist dann 20 Jahre, 30 Jahre später dazu gekommen, dass wir aufgenommen worden sind. Und ja, von der Seite war das aber immer für mich schon wegführend, einfach zu sagen, ich möchte Top-Qualität machen und wir haben auch das Potenzial in der Lage, auch wenn sie nicht so bekannt war. Und ich denke, heute haben wir sie allerdings
um einiges bekannter gemacht.
Das Niveau gebracht.
Heute ist es einer der Lagen,
ja? Ja, voll.
Ja, das ist schön zu hören. Und gut, also ich war ein Kunde offen für vieles, habe nach links und rechts geschaut und und denke ich, dann den eigenen Weg dann auch gefunden.
War das dann jemals irgendwie Thema, dass du nicht Winzer wirst?
Oder nee, hat es die Diskussion gar nicht gegeben? Ich hatte zwei Brüder, der eine älter, der andere jünger. Und da war nie das Thema, dass jemand da Winzer wird von den beiden.
Okay.
Und das war eigentlich schon mein Thema. Und ich war eigentlich das Schöne, auch dann 3 Jahre von zu Hause weg im Vorfeld, wo ich die Schule abgeschlossen habe, praktisch im Internat und habe dann vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand rausgeguckt. War eine der besten Zeiten, wo ich auch heute immer noch sehr viele tolle Freundschaften pflege.
Wo war das?
Das war in Mai, gar nicht weit weg von der Mosel in der Eifel. Aber man war im Grunde eine ganze Woche, 2 Wochen von zu Hause weg. War vielleicht mal am Wochenende zu Hause zum Fußballspielen. aber da hat man sich auch anders irgendwie entwickelt. Zu Hause hast du eigentlich immer im Tal deinen Zirkel gehabt, wo du warst. Und anders, da kamen Leute zusammen aus Köln, also aus dem Umzugsfeld von mehreren 100 Kilometern. Und man kurz nach der 68er-Jahre-Generation, also war man schon sehr, also ein bisschen geprägt davon, auch, also sage ich mal, ein bisschen Revoluzzer zu sein, vielleicht ein bisschen anders zu sein. Ja. Und gerade in so einem Internat, wo im Grunde nur Jungs da waren, dann hat sich sowas auch ein bisschen aufgebaut. Man hat noch nicht wirklich von einer alternativen Szene gesprochen oder von Bio überhaupt nicht.
Ja.
Das gab es in der Zeit eigentlich nicht. Und so habe ich auch zu Hause ganz normal angefangen. Ich habe auch Herbizide gespritzt. Man hat das gemacht, was in der Schule praktisch auch gelehrt wurde und was eben, sage ich mal, es hat ja gerade Anfang der 70er Jahre erst die Wohlstandszeit angefangen.
Ja.
Bis dato war nach dem Krieg, die Leute waren alle arme Schlucker.
Das war alles nur irgendwie Wiederaufbau.
War Wiederaufbau. Und da fing es halt langsam an. Es gab diese guten Jahrgänge 71, 69, 71, 73. Gut von der Erntemenge, gut von der Qualität. Und da ist auch eben, sag ich mal, Mineraldünger hat Einzug gehalten, Kunstdünger, Blaukorn oder was weiß ich. Die Fungizide kamen immer stärker, dass man eben von der Baudelaiser Brühe, die ja wirklich noch in den 60er Jahren viel gespritzt wurde, hat man Abstand genommen. Man ist auf die systemischen Fungizide gegangen. Und das hat man natürlich auch gelernt und eingesetzt, weil es war weniger Arbeit. Man hat Zeit gespart, die Herbizide natürlich, gerade im Steilhang. Ich bin groß geworden mit Hacken, mit monatelang. Und da war natürlich der Herbizidansatz sehr hilfreich. Aber da habe ich dann auch die Beobachtung gemacht, dass eben, wenn ich das eingesetzt hatte, gerade auch die sogenannten Vorauflaufmittel, die man praktisch auf einen blanken Boden gespritzt hat, und dann ist kein Samen aufgelaufen und so weiter, mit das Schlimmste eigentlich, dass eben nach der Ausbringung von diesen Mitteln die Würmer nach oben kamen und verendet sind.
Okay.
Das habe ich halt beobachtet und war damals auch in der Schule, habe dann in der Schule hinterfragt. Der Lehrer konnte natürlich keine Auskunft geben und hat das abgewunken.
Und
an die Industrie hat man sich gar nicht dran getraut. Und ja. Man konnte ja auch nicht gerade mal eine E-Mail schreiben. Und
stimmt, das nur dazu. Kommunikation viel schwieriger, viel langsamer.
Der ganze Austausch ist ja auch viel eingeschränkt im Endeffekt.
Da war ja kein Austausch da. Ja. Du hast ein bisschen Weinbauberater gehabt und das ging über die Schule damals. Mhm. Und da wurde das alles natürlich hochgejubelt. Und ja, und dann habe ich meinem Vater gesagt, ich möchte da eigentlich gar nicht mehr. Auswählen, weil das für mich nicht normal ist, wenn dann die Würmer verenden. Wir wollen doch Würmer fördern. Das habe ich halt auch gelernt, dass Würmer hilfreich sind für die Bodengare, für die Humusbildung im Boden und so weiter. Das war ganz normal. Und dann habe ich das angestellt. Mein Vater hat nur gesagt, sieh zu, dass die Winger sauber sind. Also, dass nicht alles oben raus.
Wenn du das nicht so machst. Ja. Mach's anders, oder wie?
Ja, und das haben wir dann gemacht und habe auch dann sehr schnell auch die Rita kennengelernt, meine Frau, die mich da auch unterstützt hat. Ich weiß, wir haben tagelang im Wingert verbracht und nur gekraudet in den Stallen. Hängen konntest halt nicht mähen und ich habe dann aber auch relativ früh auch gesehen, dass eben an den Autobahnen mit Mähern, mit Motorsensen gearbeitet wurde und habe dann meinen Händler gefragt vor Ort, kannst du mir sowas besorgen? Und der hat jahrzehntelang dann immer noch gesagt, du warst der Erste, der so ein Ding hatte an der Mühle. Und die Leute haben alle geguckt, was macht er denn jetzt? Und das war hilfreich, wurde natürlich auch in dem Moment hat immer noch keiner von Bio gesprochen. Es war halt einfach so. Und dann habe ich eben Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war ich am Festival bei uns und habe junge Leute getroffen, die einen Weinstand da hatten und ungespritzte Weine verkauft haben. Auch da hat man noch nicht von Bio gesprochen. Es wurden halt einfach nicht gespritzt. Und das waren dann die Anfänger vom Eunos, Bund Ökologischer Moselwinzer, der sich daraus gegründet hat. Ich habe mich den Leuten dann angeschlossen. Man hat sich ausgetauscht, man hat Exkursionen gemacht, man hat auch die Schriften von Steiner gelesen. Und da sie sich schon damals mit Biodynamie beschäftigt und alles nicht einfach, gab immer noch kein Internet. Und man musste sich halt Bücher besorgen und Leute finden, die sich überhaupt ein bisschen ausgekannt haben.
Ja, genau, das stimmt, ganz, ganz schwierig war.
Wir haben uns vieles selber angelesen. Und es war natürlich auch spannend, mal jung, mal wild und genauso war die Zeit. Also, sehr spannend, aber sehr lehrreich. Ja. Und so haben wir im Grunde die ersten Richtlinien für ökologischen Anbau gemacht.
Okay.
Das ist an der Mosel, die Wiege liegt da praktisch an der Mosel und wir mittendrin. Acht Weingüter, die sich zusammengeschlossen haben, eben zu diesem Bund ökologischer Moselwinzer.
Wir waren da alle dabei?
Heute noch bekannte Rudolf Drossen, Rudi Drossen dabei, bei den anderen dann eher der Arthur Menkes, praktiziert immer noch, Alfred Kui, Peter Menkes, haben schon oft gehört, der Udo Wick macht nur noch ein klein bisschen was. Also war tolle Zeit. Zwei Jahre später, 86, hat sich der Bund ökologischer Bundesverband Ökologischer Winzer gegründet, damals schon dann über 60 Betriebe. Und seit der Zeit gibt es halt eben auch die Kontrolle. Vorher haben wir eher eine Selbstkontrolle gemacht.
Das heißt, vorher hast du die gar nicht so richtig offiziell zertifizieren lassen können, bis zu einem gewissen Grad.
War ja, es gab ja noch nichts. Wir haben ja die eigenen Regeln gemacht. Haben die besagt, dass man das macht. Und wir haben dann immer auch eine Begehung der Weinberge gemacht, gegenseitig. Jeder wusste, weil in jedem Ort, da hat einer gesessen, von Buller bis Traben-Trarbach im Grunde, zum Teil auch zwei in einem Ort. Und dann konnte man wusste, wo die Weinberge liegt und so weiter. Und also, muss ehrlich sagen, eine bessere Kontrolle gab es gar nicht. Heute werden Papiere kontrolliert und so weiter und so fort. Es ist viel Bürokratie. Und oft haben die Kontrolleure nicht den Zugang, hoffentlich hört es keiner, den Zugang zu der Natur und was gar nicht was wirklich da draußen passiert.
Ja, es ist ja ganz was anderes, wenn du innerhalb von so einer kleinen Gruppe quasi gegenseitig schaust, weil du selbst gerade drinnen stehst und noch dazu die ganze Euphorie hast, dass das jetzt gerade...
Das Schöne war ja, man hat in dieser Zeit, man hat auch viel zusammengearbeitet. viel gemeinsam gemacht. Man hatte Geräte zusammen. Wir hatten auch eine gemeinsame Vertriebsstruktur, wo man alle Bioweine gemeinsam verkauft hat. Man hat Weinmessen mitgemacht, Öko-Weinmessen dann mitorganisiert oder selber organisiert. Das waren so die wirklich diese Anfangszeiten. Und also sehr alternativ angehaucht natürlich alles. Und ja.
Und was haben die Leute dazu gesagt rundum und um?
Genau.
Wie bitte? Was haben die Leute rundum und um gesagt dazu?
Ja gut, für die war es natürlich neu und natürlich gut. Ich meine, das war klassisch, die grünen Spinner oder jetzt wächst uns das Kraut über den Kopf und so weiter und so fort. Aber ich denke, das haben wir schnell widerlegen können.
Mhm. Ja.
Also wenn ich dran denke, wir haben 84 umgestellt und 88 haben wir praktisch eine Flurbereinigungsmaßnahme gehabt, Zuteilung der Flächen. Mhm. Und für mich ein ganz wichtiger Abschnitt in der Schaffensphase. Bis dahin hatte ich gerade mal 3,5 Hektar. Mhm. Und ich konnte im Rahmen dieser Flurbereinigungsmaßnahme, das heißt der Flächenzusammenlegung, im Hauptteil der Marienburg, konnte ich dann viele Flächen dazu bekommen, viele Flächen vergrößern, um halt auch unserer Vorstellung vom Bio entsprechend umsetzen zu können. Das kannst du halt auf groß zusammenhängenden Flächen halt viel besser als auf der großen Kleinparzellierung, die es ja an der Mosel immer noch gibt. Mhm. Und ich konnte tatsächlich von vielen Betrieben, die gesagt haben, also ich pflanze nichts mehr neu, konnte ich Flächen dazu bekommen. Ja. Weil viele Betriebe haben halt an der Mosel keinen Nachfolger gefunden, speziell in dieser Zeit. Dann gab es auch eine Zeit, wo man an der Mosel den Rotwein zugelassen hat.
Wirklich?
Bis dato gab es keinen Rotwein an der Mosel. Mitte der 80er Jahre hat man das gelockert, um halt der schwierigen Situation, Vermarktungssituation.
Okay. Wieso war das überhaupt so schwierig, die Mosel vermarktungstechnisch in den 80ern?
Es gab diese Weinskandale. Flüssigzuckerskandal in den 70er Jahren, auch durch Kellereien in erster Linie, aber ich will auch nicht die kleinen Winzer ausnehmen.
Ja. Waren wahrscheinlich viele dabei.
Mhm. Und dann gab es den Glykolskandal, da sind die Österreicher ja auch mit involviert.
Ja, genau. Ja, wir kennen halt unseren großen Weinskandal Mitte der 80er,
genau. Und das hat sich auf die deutschen, weil gerade im Glykolskandal die großen Weinkellereien sehr stark beeinträchtigt waren und speziell Mosel hatte halt immer den Ruf weg, weil da die 7 größten Kellereien Deutschlands ansässig waren.
Okay.
In der Eifel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die haben viel auch österreichische Weine eingekauft, auch Bären aus diesen Weinen gekauft und so weiter und das in Zugweise und und dann hieß es Flüssigzuckerskandal an der Mosel oder Glykolskandal an der Mosel. Und das hat natürlich diese kleinen Winzer, die an den Endkunden verkauft haben, schon getroffen. Und dann war schon immer Bewegung da, und eben um Bogen zu kletten. Hat das Land dann gesagt, okay, dann lassen wir jetzt für die Mosel mal Rotweinsorten zu, Spätburgunder und Dornfelder. Und die Leute haben sich auf den Dornfelder gestürzt, weil das eine dankbare Rebe war. Die hat halt viermal so viel gebracht wie der Riesling von der Menge her. Ja. Und den konnte man im Ende September ernten und im November verkaufen. Und das Wichtigste, man hat einen höheren Preis gekriegt als für die Riesling Spätlese.
Aber natürlich.
Ja. Also es war vom wirtschaftlichen Aspekt nachvollziehbar.
Wahnsinn, ja, natürlich. Ja.
Es hatte natürlich die Folge, dass sie die Stallenhänge vernachlässigt haben.
Natürlich.
Seitdem ist im Grunde auch zu beobachten, dass einfach ein Abbau der Flächen da war. Bis in die 80er Jahre rein hatte die Mosel fast 14.500 Hektar Rebfläche. Und heute haben wir noch gerade knapp über 9.000.
Ja.
Also wir haben über 30% der Rebfläche verloren. Und oft gute Rebflächen. Und ich konnte halt das wirklich nutzen, um meine Flächen dann auch gerade in den besten Lagen zu vergrößern, da groß zusammenhängende Flächen zu bekommen. Und das hat sich bis heute eigentlich fortgesetzt. Also wo ich im elterlichen Betrieb angefangen habe, hatten wir 1,8 Hektar. Das war damals schon eigentlich ein bisschen größerer Betrieb. Im Dorf, also Mitte der 80er Jahre, hatten wir noch 60 Vollerwerbswinzer.
Boah, Wahnsinn.
In einem Dorf und 15 im Nebenerwerb.
Ja.
Heute sind es noch 20.
Ja.
Keiner, mehr im, Neben, keiner mehr im Nebenerwerb, sondern okay. Noch im Vollerwerb. Mhm. Ja, und so haben wir heute eben von 1,8 auf 18 Hektar, 19 Hektar mittlerweile fast erweitern können. Wir wollen nicht wirklich wachsen. Wir verstehen uns immer noch als Familienweingut,
ja.
Weil meine Frau managt das Lager, Büro, Verkostungen, organisiert da drumherum. Johannes, den ihr ja auch zumindest telefonisch kennengelernt habt, managt den Weinberg und ist da auch im Grunde meine rechte Hand im Keller. Mhm. Dann gucke ich halt immer, er macht im Herbst den Keller, dann bin ich im Weinberg bei der Lese. So haben wir immer diese Arbeitsteilung und uns ist halt unheimlich wichtig, dass jeder überall, also dass die Familie überall die Finger mit im Spiel hat. Dass eben der Qualitätsanspruch, den wir haben, auch voll umgesetzt wird.
Mhm. Ja, jetzt sind 18 Hektar an der Mosel natürlich was ganz anderes als 18 sagen, Hektar, ja. Ich weiß nicht, bei uns im Burgenland.
Muss man nochmal hervorheben, weil ja, wenn du 18 Hektar in einer flachen Fläche hast, sage ich, ja, okay, gut, 18 Hektar, aber im Steilhang 18 Hektar ist halt ganz eine andere.
Wir haben schon einen Teil auch im Direktzuchbereich, da geht es bis zu 30% ist bei uns Direktzuch. Mhm. Aber natürlich das Steilhang, auch da gibt es natürlich im Vergleich zu den 70er Jahren jetzt mittlerweile schon Mechanisierungsverbesserungen mit der Geierraupe beispielsweise, aber die ist halt nur da einsetzbar, wo keine Terrassen sind.
Ja.
Und da haben wir natürlich 100% Handarbeit. Aber genau das sind die besten Lagen, die sich hervortun. Und von der Seite pflegen wir die natürlich auch besonders. Und das sind doch die ältesten Rebbestände, die wir haben.
Ja.
Die gehen bis zu 110 Jahre, 115 Jahre jetzt mittlerweile.
Wahnsinn. Mhm.
Und die sind uns ja sehr wichtig.
Okay.
Ja, und auch die Erträge sind immer noch ausreichend.
Mhm.
Ja, also steht in einem gesunden Verhältnis halt eben zu der Qualität,
die
wir brauchen. Ja, und gerade wenn man heute über Klimawandel spricht, sind die alten Reben, den wichtigsten Schatz, den wir haben.
Ja.
Weil die wenigsten Auswirkungen zeigen, halt eben auf starke Hitze, Trockenheit oder auf Starkregen und so weiter.
Das ist schon spannend. Das
ist schon super.
Absolut, ja.
Wie war das dann, dass ihr zum Thema Biodynamie kommen seid? Also du hast vorher schon ein bisschen so angedeutet, so ihr habt es damals schon in dieser Gruppierung Rudolf Steiner gelesen und so. Gleichzeitig Demeter und so hat es ja da auch noch nicht wahnsinnig gegeben oder zumindest nicht im Weinbau.
Demeter gab es schon.
Ja.
Pierre Frick und so weiter.
Ja, genau.
Ja. Kurz
haben. Ja, ja. Jean-Pierre hat uns von Anfang an mit begleitet, den haben wir auch besucht, war für uns auch damals schon sehr wichtig. Und ist heute noch ein guter Freund. Also ich treffe ihn immer 2-3 Mal im Jahr auf Veranstaltungen. Und Problem war im Grunde, dass Demeter das ein bisschen abgetan hat, zumindest Demeter Deutschland damals. Produktion, ja, kann man machen, aber an den Stahlen hängen fast nicht umsetzbar, hieß es. Und dann vor allen Dingen hat man Wein, Alkohol, nicht als Demeter-Produkt akzeptiert.
Aber
Saft,
wirklich?
Ja. Saft hätten wir produzieren können.
Also wir haben Demeter-Level.
Ja, doch, genau das wollte ich hinaus.
Spannend. Nein, das war mir gar nicht bewusst, dass es eine Zeit gegeben hat, wo Demeter gesagt hat, nein, kein Alkohol bei unseren Produkten.
Ja. Das war in den 80er Jahren war es noch so, in den 90er Jahren zum Teil auch. Und das, ich meine, es gab halt keine Beratung. Das, was wir uns, das haben wir uns selber angelesen. Dann haben wir angefangen mit Brennnesseljauche, mit Schachtelhalmtee, alles, was wir so gefunden hat, was man bekommen hat. Und dann hat sich langsam eine Industrie aufgebaut. Dann gab es die Biofa irgendwann auf dem Markt, die halt Ökomittel an die Landwirtschaft und nachher auch speziell für Weinbau oder für Gartenbau dann verkauft hat. Dann gab es irgendwann Propolis auf dem Markt. Dann haben wir Propolis gespritzt. Aber dann sind die Preise da so teuer geworden. Ich habe das geliebt. Einfach, weil es auch ein toller Geruch war und so weiter. Aber gut, wir haben diese Kräuterauszüge, Algenpräparate, das haben wir alles ausgenutzt. Und wenn heute viel über Kupfer und Schwefel halt diskutiert wird, in den ersten 10 Jahren gab es für uns Kupfer fast gar nicht. Weil wir hatten diese Peronospora-Problematik nicht.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht wodurch, es war einfach nicht präsent. Und wir haben dann angefangen, mit Kupfer eigentlich gezielter einzusetzen, 96, 97, mhm. weil wir einfach, wir hatten, dann kam plötzlich mehr Hang zu Botrytis, mhm. ein bisschen zu Fäulnis. Und dann haben wir bei der Abschussspitze mal Kupfer eingesetzt, mal nach der Blüte ein bisschen Kupfer eingesetzt, mhm. aber immer in kleinen Dosierungen. War ja zulässig, aber wir waren nie ein großer Fan davon.
Ja.
Und dann kam es im Grunde, seit 2000 haben wir so, also mit 99 können wir sagen, da haben wir den Klimawandel das erste Mal gespürt. Mhm. Extrem hohe Alkoholwerte, extrem viel Botrytis.
Mhm.
Und da wurde Kupfer für uns immer mehr von Bedeutung, zumal dann auch 2004, das hat sich im Nachhinein herausgestellt, schon seit 2000, eigentlich die Schwarzfäule-Problematik schon eingestellt hat.
Aha.
Ein neuer Pilz, der praktisch über Frankreich, Italien, aus den USA gekommen ist.
Okay.
Vor 15 Jahren, also damals vor 15 Jahren, das heißt 1990, so rum 89, an der Loire in Bordeaux zugeschlagen hat und dann immer weiter in die Regionen gewandert ist.
Mhm.
Verursacht wird der eben durch Rebbestände, die aufgelassen worden sind, die man nicht mehr kultiviert hat, die dann aber auch nicht richtig gerodet worden sind und Brachflächen sich entwickelt haben, da hat dieser Pilz sich perfekt entwickeln können. Und das war an der Mosel natürlich gravierend.
Ja.
Und diese Schwarzfäule hat uns dann 2004 30-40% der Trauben genommen, sehr spät.
Mhm.
Ich erinnere mich da an ein Treffen der Öko-Winzer dann anschließend doch noch vor dem Herbst, wo man gesagt hat, boah, ist das Ende des Öko-Anbaus? Man wusste gar nicht richtig, was es war.
Ja. Ja.
Man wusste nicht, was man dagegen tun konnte. Mhm. Und die Kontrollstellen haben damals gesagt, oder die Beratungsstellen von Ecovin, wir müssen die Kupferhöchstgrenze von 3 Kilogramm auf 8 Kilogramm erhöhen.
Mhm.
Dann kriegen wir es in den Griff. Und das war für mich eigentlich No-Go.
Ja. Ja.
Aber zu der Zeit war ich schon viel mit Leuten zusammen in Italien, in Frankreich, mit Winzerkollegen, wo auch Jean-Pierre Frick dazugehörte, halt eben in der Gruppierung Renaissance der Appellation, die sich um Nicolas Julie gebildet hat. Und da habe ich von vielen Kollegen halt auch eben diskutiert, die gesagt haben, mit biodynamischen Möglichkeiten kriegst du das unter Kontrolle. Das heißt, natürlich Einsatz der Präparate, ganz klar, um die natürlichen Widerstandskräfte noch mehr zu stärken, wie wir es sowieso schon machen, aber auch eben Einsatz von Kupfer, von Schwefel in kurzen Abständen, in kleinsten Dosierungen. Das war halt eben auch eine Aussage und das haben wir dann auch umgesetzt. Und da kommt auch im Grunde unser anderer Sohn mit ins Spiel, den Ältesten, den ich habe, der zu der Zeit angefangen hat mit dem Weinbaustudium. Der hat von dieser Problematik eigentlich gar nicht viel mitgekriegt, weil er im Ausland war.
Mhm.
Und er fängt an zu studieren in 2004 und ruft mich nach einer Woche an und sagt, hier ist ein Biodyn-Projekt, wird hier gestartet, da ist ein junger Dozent, der leitet das und soll ich da mitmachen, macht das Sinn? Da habe ich gesagt, kannst du mitmachen und setzt du gleich bei uns um. Und so haben wir 2005 das erste Mal praktisch mit den Präparaten gearbeitet.
Mhm.
Und dieser Dozent, der das Projekt damals geleitet hat, ist der Georg Meissner, der Dr. Georg Meissner. Einfach eine Koryphäe heute.
Total, ja.
Und der Georg ist ein guter Freund von Florian geworden. Die machen beide heute ihr Projekt in Südfrankreich.
Mhm.
Den Maibusch. Und Florian ist ja dann nach Frankreich ausgewandert, nachdem er 5 Jahre mit mir gearbeitet hat. Vielleicht hat ihm das den Rest gegeben.
Neues Projekt. Gesagt,
okay, jetzt reicht's.
Genau. Johannes, du bist dran. Geht schon.
Ja, genau. Nee, er wollte einfach nur noch mal ein bisschen weg, weil er gesagt hat, Alte ist noch zu jung. Und ist dann da unten hängen geblieben und hat Familie gegründet und sein eigenes Weingut jetzt vor ein paar Jahren.
Mhm.
Und ist uns immer noch sehr verbunden.
Ja,
und
cool.
Das ist für uns schön, dann immer mal darunter zu fahren.
Ja, sicher. Es ist schon praktisch so an, so in Südfrankreich, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
Ja, ja, ja.
Das also funktioniert schon.
Das funktioniert. Sehe schon einige Vorteile grundsätzlich.
Ja. Also er hat zuerst ein paar Jahre auf dem anderen Weingut gearbeitet, also sechs, sieben Jahre als Betriebsleiter im Grunde. Mhm. Und sein alter Chef hat ihm dann da geholfen, eigene Weinberge zu finden. Mhm. Und cool. Im kleinen Weinberg angefangen, 2018, heute macht er 9 bis 10 Hektar. Mhm. Und natürlich auch biodynamisch arbeitend und hat eigentlich auch zu wenig Wein, hat gleich Erfolg. Also sehr, sehr schön entwickelt. Und natürlich konnten wir da auch ein bisschen was zu beitragen, dass er die Weine auch gut verkauft. Mhm. Ja, super. Nee, aber das war einfach eine gute Fügung, dass er in dieser Zeit für uns sehr schwierig, auch in dem Moment zum richtigen Zeitpunkt, im Grunde mit dem Studium begonnen hat, den richtigen Menschen getroffen hat, der uns sehr verbunden ist und ein guter Freund geworden ist. Durch ihn haben wir den Pierre Masson kennengelernt, die französische Koryphäe, der vor 2, 3 Jahren verstorben ist. Mhm. Aber sein Sohn führt die Arbeit fort. Und Pierre hat uns 4, 5, 6 Mal besucht, immer mit dem Heer von französischen Winzern. spannend, aber wir haben einfach tolle Leute dadurch kennengelernt.
Ja, super. Ja,
und dieser Austausch, den man dann hat, auch international, ist halt extrem wichtig.
Ja. Ja,
und das bringt uns dann immer weiter. Mhm. Und von der Seite sind wir froh, dass sich das so entwickelt hat. Wir fühlen uns gut dabei und ich glaube, die Reben ebenso. Mhm. Wenn man das dann sieht, auch in, sag ich mal, trockenen Jahren, in heißen Jahren, strahlen sie eigentlich eine gute Vitalität aus.
Und wie seid ihr dann zu Respekt gekommen?
Weil wir immer auf der Suche waren. Mhm. Natürlich könnte man sagen, warum habt ihr euch nicht Demeter angeschlossen? Genau. Das ist ganz klar. Ich war da immer in Kontakt mit und hatte auch viele, viele zu Hause halt, viele Workshops oder Führungen gehabt, wo sich dann Veranstaltungen über ein Ecowin beispielsweise, die bei uns abgehalten wurden, wo sich dann immer Demeter-Leute mit angeschlossen haben, die überhaupt über Weinbau was lernen wollten. Mhm. Es gab damals, zu Biodyn umgestellt habe, noch keinen Berater für biodynamischen Weinanbau.
Ja.
Na, es gab schon Weingüter, die sich ein bisschen Demeter angeschlossen hatten, aber das war alles nicht wirklich so von Bedeutung damals. Mhm. Vor allen Dingen, ich war mal ein paar Mal bei Meetings dabei und da musste ich mit Bauern diskutieren, warum ich dann da Schwefel oder Kupfer einsetze und warum dies und das. Es gab im Grunde kaum Kollegen, die da auf dem Niveau. Deshalb war ich da immer ein bisschen auf der Bremse. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Mhm. Was sich aber dann gebildet hat im VDP, Bundesverband damals, dass einfach Betriebe, die, ich meine, den Austausch gab es ja schon im Vorfeld, auch auf der deutschen Ebene mit Philipp Wittmann beispielsweise, mit dem Steffen Christmann. Man war gemeinsam unterwegs, man hat sich auf Veranstaltungen getroffen, man hat immer diskutiert. Ja. Auch die haben in dieser Zeit alle umgestellt auf biodynamischen Anbau. Und man war immer ein bisschen auf der Suche. Und da war die Idee, dass man tatsächlich auch im VDP dann ein bisschen mehr die Öko-Richtung drängt. Man hatte zeitweise auch von einem grünen Adler gesprochen.
Okay. Das hat mich nämlich interessiert, so dieses Spannungsfeld, Biodynamie und dann trotzdem VDP und so. Grüner Adler ist witzig.
Ja, das war, man hat gesponnen, was kann man machen. Und man heute ist, sind, das war damals natürlich noch in den Anfangs schon, aber es gab schon im Vergleich zu der Gesamtwinzerschaft war im VDP schon immer ein hoher Standard an Ökobetrieben, also prozentual gesehen. Mhm. Und heute glaube ich, dass von den 202 Betrieben, die wir haben momentan, glaube ich, im VDP, sind meiner Meinung nach fast 50% schon bio und 10% fast biodynamisch arbeitend. Und dann namhafte Betriebe, holen wir gerade unseren Präsidenten Stefan Christmann, holen wir Hans-Jörg Repolz, Wittmann, holen wir Birklin Wolf, holen wir Peter Jakob Kühn.
Ja.
Und also es sind so viele Leute, die schon biodynamisch arbeiten. Und das ist einfach auch wegweisend. Ne? Von der Seite war da immer so ein bisschen eine Bewegung da und dann, gut, dann war natürlich man für mich immer ein bisschen, da gehe ich gerne auch in Diskussion, wie kann es sein, dass eben eine Vereinigung wie Demeter, also international aufgestellt ist, Demeter International, und dann hat jedes Land seine eigene Regeln.
Und alles komplett verschieden gefühlt.
Komplett verschieden. Ja. Und das war für mich immer, da dachte ich, naja, muss nicht sein. Und dadurch, wir haben uns da ein bisschen selber ein bisschen aufgebaut. Und dann kam es irgendwann auch, war ich mit Fred Lohmer unterwegs in Berlin damals, 2 Tage, haben wir zusammengearbeitet, auch Workshops gemacht über Biodynamie. Und da habe ich intensiv Respekt kennengelernt, weil er Respekt vorgestellt hat und hat es mir näher gebracht. Und dann haben wir darüber diskutiert. Mhm. Und dann kam das so, ich glaube, das war 2012. Mhm. Und dann haben wir uns ein bisschen angenähert und dann sind wir 2014 eben mit 4 Betrieben, Wittmann, Christmann, Repols und wir, Respekt beigetreten.
Ah, ja.
Und mittlerweile sind wir etwa 10 Betriebe in Deutschland.
Jetzt hat sich immer wieder erhöht, jetzt über die letzten
bisschen,
Jahre.
Ein bisschen am Wachsen. Mhm. Aber auch das soll einfach, sage ich mal, dosiert sein.
Ja.
Für uns ist wichtig, dass in dieser Zusammenkunft Respekt, dass ein Zusammenschluss von qualitätsorientierten Winzern ist, also die natürlich biodynamisch arbeiten, auch einen hohen Qualitätsstandard haben.
Ja.
Und das Schöne ist, dass man sich untereinander schätzt und eigentlich irgendwo, ich glaube, ich bin sie stolz und darf behaupten, dass man mit fast allen Leuten wirklich gut befreundet ist.
Ja,
dass
ist
es
cool.
Ein Zusammenschluss von Freunden ist. Mhm. Und wenn es jetzt ausufert und wächst, dann ist das schwer unter Kontrolle zu halten.
Ja.
Und das, es wird darauf rauslaufen.
Mhm. Ja.
Es gibt immer mehr Interesse an Respekt, weil man den Erfolg dieser Gruppierung sieht.
Ja, sicher. Ja.
Aber es wird dann noch immer schwieriger, je größer, das auch unter Kontrolle zu halten. Mhm. Ich finde Respekt eine tolle Vereinigung.
Mhm.
Momentan auf deutschsprachig konzentriert.
Ja.
So mit Südtirol, ein bisschen Ungarn, einen Ungarn mit dem Franz und Österreich und Deutschland. Und ich glaube, es gibt noch Interesse aus dem Elsass.
Ja. Mhm. Ja.
Muss mal gucken.
Aber ja gut, solange das halt so freundschaftlich ist, glaube ich, ist halt der Austausch auch nochmal stärker.
Natürlich, wir haben jetzt gerade, jetzt am Wochenende, das Respekt Johannifest in Deutschland, in der Pfalz. Werde ich nicht da sein, macht dann der Johannes, weil ich dann privater Natur angebunden bin. Ist mir eigentlich immer wichtig, an diesen Sachen teilzunehmen. Man schöpft so viel Kraft auch aus diesen Treffen, aus den Erfahrungen, die Kollegen haben. Und das ist einfach immer schön, auch gerade jetzt wie vorgestern habe ich einen Fred getroffen auf der Veranstaltung, hat er mit präsentiert. Mhm. Und einfach diesen Austausch zu haben, was hast du dieses Jahr für Probleme?
Ja.
Oh, wir haben auch Peronospora und wir machen das und das. Und ja, und das baut einen dann schon immer auf, dass du nicht allein mit deinen Problemen da stehst. Ne? Und das finde ich halt wichtig. Und dann haben wir immer unser Dezember-Meeting. Da ist alles ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen.
Mhm.
Und da trifft man sich auch meistens irgendwo, entweder hier im Waldviertel haben wir uns getroffen, in Salzburg. Mhm. Irgendwo immer, dass man irgendwo in der Mitte hat,
ja,
hier zu fahren. Und wir haben uns ein paar Mal schon in der Nähe von München getroffen, Schloss Sommerhausen, wo man ganz in Ruhe, in Abgeschiedenheit diskutieren kann, 2-3 Tage Workshops macht.
Und ja, das ist schon cool.
Geht jetzt so ganz wirklich intensive
Kommunikation. Ja, ja, ja. Und immer gute Referenten dabei.
Mhm.
Ja, und das ist einfach für uns sehr wichtig, denke ich mal, dass man nicht stehen bleibt auf einem Punkt.
Na sicher, also diese Weiterentwicklung, diese Konstante bleibt da, glaube ich, eh nicht aus.
Ja.
Man muss sowieso immer weitergehen.
Ja.
Natürlich, weil sich alles außenrum immer wieder ändert. Sicher, gerade das Thema Klimawandel und so weiter und so fort.
Ja.
Lasst uns alle sowieso nicht los. Was mich noch super interessiert hat tatsächlich, das geht jetzt wieder in eine ganz andere Richtung.
Aber
ich finde es so faszinierend, wenn ein Weingut sehr fokussiert ist auf eine spezifische Rebsorte. Mhm. Bei euch ist es, sind es 100% Riesling oder habt ihr ein bisschen was extra noch dabei?
Wir haben tatsächlich, jetzt muss ich genau rechnen, 99,4% Riesling.
99,4%.
Eine kleine Fläche haben wir an Spätburgunder.
Ah, wirklich?
Tatsächlich.
Und den machen wir aber nicht als Stillwein, sondern als Sekt. Den haben wir bis 2006 als Stillwein gemacht, aber es hat sich immer als problematisch dargestellt. Hm. Vielleicht ist es der Standort oder die Ausbauphilosophie. Wir haben immer extrem viel Trauben durch Botrytis verloren.
Okay.
Und dann hat es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann war ich schon kurz vorm Roden. Und dann hat mein Sohn gesagt, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen die Philosophie, die Ausbauphilosophie ändern und wir gehen mal ein bisschen auf mehr Ertrag und machen dann mal Sekt und vielleicht reguliert sich das in ein paar Jahren. Weil die Weinbergen waren, also den haben wir 90 gepflanzt. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass sich das alles ein bisschen geöffnet hat. Ich hatte immer mal abgewartet und habe nachher dann gesagt, wenn, dann gibt es mal nur einen Spätburgunder in einer mittelguten Rieslinglage. Die Spätburgunder kam super gut bei den Leuten an, aber es war extrem viel Arbeit. Und der Verlust war immer groß und eigentlich hat sich das nicht wirklich gerechnet.
Wir haben ja einen zweiten Wein.
Bevor er zu warm wird, ich endlich. Ja, und dann haben wir den Anschnitt ein bisschen geändert, also auf mehr Ertrag, um nicht die optimale Qualität rauszuholen und haben gesagt, dann machen wir einen Sekt davon. Und den haben wir dann 2007 haben wir damit angefangen und dann 5 Jahre auf der Hefe liegen lassen in der Flasche und dann praktisch allem Grund nach 6 Jahren degustiert. Ja, davon gibt es natürlich auch immer zu wenig.
Das ist klar.
Pushen wir gar nicht. Es ist halt eine kleine Überschaubarkeit. Es sind halt immer 1200, 1500 Flaschen im Jahr.
Ja, gut, das ist nicht viel.
Den wird als Brut Nature, Clos de Noir, dann verkauft. Überwiegend an Freunde oder zu Hause selber getrunken.
Ja, auch gut. Man braucht auch einen Feierwein.
Ja, natürlich. Ja. Aber sonst hat sich bei uns alles auf Riesling fokussiert. Das ist das, was an der Mosel, was die Mosel einzigartig macht, was die Mosel speziell macht. Und da gibt es oft immer diese Fragen, gerade wenn man ein Weinmenü begleitet, wenn wir das alleine begleiten vom Weingut, dass dann immer wieder die Diskussion kommt. Aber beim Hauptgang, da brauchen wir doch einen Rotwein. Und da sage ich, ihr dürft gerne einen Rotwein dazu nehmen, aber ich bestehe auch auf einen Weißwein.
Ja.
Und wenn, dann habe ich gerne die Finger mit im Spiel, dann möchte ich gerne sagen, was für ein Rotwein. Weil bevor es ein schlechter wird, möchte ich gerne einen guten Partner haben.
Genau.
Ja,
und dann kommt entweder ein Blaufränkisch wirklich mit ins Spiel.
Sehr gut.
Sehr cool.
Die toll sind oder eben Tiraldigo von der Elisabetta Foratori habe ich gerne als Partner. Auch gereift, ist dann meistens immer sehr schön. Und
das macht sehr viel Spaß.
Oder halt dann noch einen tollen Spätburgunder aus Deutschland, die aber dann auch oft teuer sind
und
natürlich dann schwer zu bezahlen sind. Ja. Aber dann geht's, aber und die Leute und in diesem Pairing dann, wenn Rot und Weiß parallel gezeigt wird, gibt mir meistens recht, dass die Leute meistens, sage ich mal, den Riesling schon favorisieren, weil Riesling erschlägt halt das Essen nicht. Das spielt mehr mit dem Essen. So diese Finesse vom Wein, ein bisschen die Reife. Und wo ein kräftiger Rotwein oft das Essen ein bisschen verschluckt, ein bisschen dagegen spielt. Und da sind die Leute oft schon sehr begeistert. Und bei Riesling kann man halt extrem viel spielen. Das ist halt nicht eine uniforme Rebsorte. Wir können über die Qualitäten natürlich vom einfachen Basis bis zum hochwertigen großen Gewächs spielen oder zum Einzellagenwein. Es gibt für uns ja immer noch eine Stufe drüber.
Ja.
Und dann natürlich über die Restsüße, aber auch über das Alter.
Ja, stimmt, natürlich.
Ne? Also wenn man einen gereiften Riesling hat, heute einen Elva Riesling bei der Weinbekleidung oder wir hatten jetzt vorgestern den 2016er Falkenlei aus der Doppelmagnum, war für viele Leute dann das Highlight. Ist schön einfach, weil er momentan und war für mich immer noch zu jung, weil er gerade aus der großen Flasche kam. Aber da kann man einfach, haben wir so einen riesen Fundus in einer Rebsorte. Und begeistert mich dann immer wieder.
Ja. Das heißt, du sagst nicht, ich würde schon ganz gerne mal mit irgendeiner anderen Rebsorte um und um probieren wollen, mich so ein bisschen spüren wollen.
Nee, eigentlich, als ich jung war, ja. Da habe ich mich mit Auxerrois angefreundet. Das war für mich so ein bisschen eine tolle Rebsorte. Ich hatte zwischendurch mal kurioserweise einen Elbling übernommen in dieser Flurbereinigungsgeschichte. Und das war praktisch als Mischsatz gepflanzt, Riesling, Elbling und Müller-Thurgau. Höchstwahrscheinlich wurde der als Riesling verkauft damals und diese Fläche gekriegt.
Bisschen gepusht, geht schon.
Müller-Thurgau bringt die Menge, hat die Säure ein bisschen gedrückt und Elbling hatte Säure und Menge.
Ja.
Und ich habe mir dann die Arbeit gemacht und die vor dem Herbst praktisch die Reben dann gekennzeichnet. Das war dann offensichtlich. Und hatte dann 2 Jahre tatsächlich einen Elbling. Und es hat Spaß gemacht. Und habe aber gesagt, nee, das habe dann die Fläche, aber sie nicht wirklich wirtschaftlich war, ja, dann neu bepflanzt und dann mit Riesling
natürlich bepflanzt.
Ja,
sicher.
Wir hatten bis 2011 immer noch eine alte Fläche an Müller-Thurgau. Müller-Thurgau war für uns einfach so die an der Mosel auch die zweite Rebsorte als Alternative. Die Leute haben Müller-Thurgau oft als Säurepuffer eingesetzt. Dann, also im Verschnitt. Also wir hatten in verschiedenen Jahrgängen immer ein Riesling Müller-Thurgau, Kabinett, trocken oder sowas. Das war in säurereichen Jahrgängen und die Leute haben das geliebt. Ne? Das haben wir aber auch gezielt dann auch betont. Das war halt ein Blend. Immer noch besser als Weine zu entsäuern, Säure zu entziehen, was wir natürlich nicht machen wollen. Ja. Ne? Und in säurereichen Jahrgängen war das dann schon hilfreich. Mhm. Und diese alte Anlage, die wir hatten, ist dann aber beim Spätfrost 2011 erfroren. Anfang Mai beim Austrieb, kann man sagen, fast 100%. Und dann habe ich direkt gesagt, jetzt hör mal auf, raus mit den Reben, rein mit Riesling. Mhm. Seitdem gibt es nur noch Riesling im Wein. Mhm.
Diese Würze in den Rosen, das ist
ja mega. Ja, wir haben dann jetzt eh schon, wie lange wird das jetzt gewesen sein? 15 Minuten im Glas? Und ich werde nicht fertig mit dem Reinröchen.
Es hat natürlich jetzt wieder an Temperatur ein bisschen zugenommen. Ne?
Es hat jetzt natürlich nochmal um einiges mehr Extrakt am Gaumen.
Ja, sicher. Aber das sorgt ja die Nase schon voraus.
Ja, ja. Es ist halt richtig schön.
Und halt extrem vielschichtig. Du hast natürlich so ein bisschen dieses gelbfruchtige Thema drinnen. Aber ich finde, du hast da so fast so weiß-johannisbeeriges. So was, ein bisschen was mit Frische auch drinnen. So ein bisschen was. Und dann sowas Lemongrassiges fast, so ein bisschen in Richtung zitrisch.
Genau. Also ich finde auch diese zitrischen Kräuternoten, also eher so Lemongrass und so, kommt da voll stark raus gerade. Also eine leicht schärfere Würze nochmal, die durchkommt. Und das, die Frucht, ich finde es fast, wie du schon sagst, ein bisschen in dieses Weißfruchtige fast rein.
Ja, ganz also genau, fast diese so, weißen Johannisbeeren.
Ja, oder so weißer Pfirsich und so Späße, ja, also genau, so in gerne diese Richtung, finde ich, kommt da fast noch stärker raus gerade.
So, ist jetzt schon eine ganz andere Liga wie der Vorgänger.
Ja.
Natürlich auch schon eine andere Reife, andere Philosophie, die dahinter steht mit dem Wein. Idee vom Boden, ja. Grobe Kapsel.
Ich kann, ich kann auf die Kapsel.
Die hätte ich natürlich wegmachen müssen.
Also roter Schiefer für die ZuhörerInnen, die ja die Kapsel nicht sehen.
Genau. Genau, das ist jetzt aus dem roten Pfad praktisch ein großes Gewächs. Nicht als großes Gewächs deklariert, aber hat große Gewächsqualität. Der wird als Reserve ausgebaut, der liegt dann Minimum 2 Jahre auf der vollen Hefe. In dem Fall der 17er Jahrgang. 28 Monate auf der Hefe gelegen und dann abgezogen, in der Regel nicht filtriert. Bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob wir 17 oder 18 das erste Mal eine leichte Filtration gemacht haben. Ja, wir glauben, dass dieser lange Hefekontakt dem Wein noch mehr Stabilität verleiht. Natürlich ist er auch anfangs viel länger verschlossen durch den langen Hefekontakt. Die Hefe überwiegt und 17 macht jetzt langsam auf, geht dahin. Und wenn wir hier so eine Flasche öffnen und 2 Wochen im Temperierschrank haben, dann sieht man, welche Stabilität der Wein hat.
Das glaube ich.
Ja, dann ist er eigentlich erst wirklich da, die Flasche geöffnet ist, nicht dekantiert. Dann sieht man, wie der Wein wächst. Ich sträube mich so ein bisschen gegen das Dekantieren. Also wenn, dann sehr sanft, vorsichtig. Auf jeden Fall nicht sturzdekantieren oder sowas. Ja. Weil ich glaube, dass dann der Wein doch so viel Schreckmomente erlebt. Es kriegt so viel Stress. Ich mache eigentlich lieber, wenn man den Wein öffnet, gibt ihm Zeit in der Flasche, sich ein bisschen zu öffnen. Oder hat dann ein richtig großes Glas dabei.
Ja, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erklärt. Wie Sascha also Radek uns das letzte Mal an. We do not decant.
Ja. Ich liebe eigentlich, gerade jetzt, ich will ja keine Werbung für Salto machen, aber wir nutzen Salto bei uns zu Hause und für solche Weine dann der Salto Bordeaux.
Ja.
Ja, das ist fast perfekt für unsere Reserve. Und 2017, Roten Pfad, der Jahrgang war auch ein klassischer Riesling-Jahrgang. Tolles Jahr, auch ein heißes Jahr eigentlich. Aber da hat alles gepasst. Die Lese hat auch normal begonnen, also irgendwann Mitte Oktober. Mhm. Und ich glaube, da haben wir so 5 Wochen geerntet. Normaler Herbst für uns. Normal heißt in dem Moment aber keine Botrytis. Mhm. Null Botrytis. Mhm.
Ja, genau.
Also und das hat es unheimlich schön gemacht, mit den Trauben auch zu spielen. Man konnte mazerieren.
Ja.
Man brauchte nicht viel im Weinberg zu selektionieren. Mhm. Alle Trauben waren eigentlich zum richtigen Zeitpunkt geerntet. Von der Seite natürlich auch, sage ich mal, perfekte Basis, eben um den Weinen auch lange auf der Hefe zu lassen. Ja. Die Hefe war goldgelb und das hat Spaß gemacht daran, eben zu lecken. Und ich gebe jedem Praktikanten oder Lehrling die Möglichkeit, dann einfach mal mit dem Löffel ranzugehen und Bier machen. und das war in 17 schon toll. Und wenn man immer, das war auch meine erste Intention, wir machen Reserve gezielt erst seit 2014. Im Vorfeld haben wir schon immer Jahrgänge gehabt, wo die Weine sehr lange vergoren haben, zum Teil 2-3 Jahre. Dadurch gezielt langen Hefekontakten, also gerade jetzt in diesen heißen Jahrgängen, 2, 3, 5, 6 und 7, lange Gärzeiten gehabt. Und diese Weine waren immer besonders. Mhm. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen daraus eigentlich dann eher die Regel machen. Wir möchten den Weinen gezielt, also den großen Weinen gezielt langen Hefekontakt geben. Mhm. Und haben dann angefangen mit Rotenfat und Fahlei neben den großen Gewächsen halt immer 1 oder 2 Fässer je nach Jahrgang länger liegen zu lassen. Mhm. Und der Zuspruch wird immer größer für diese Weine, die Akzeptanz für die höheren Preise ebenso. Mhm. Ja. Das Problem ist natürlich die Platzfrage im Keller.
Klar. Lagerung.
Ja. Lagerung.
Dauert halt, ja.
Tank- bzw. Fassvolumen, Fassraum wird gefragt. Mhm. Und deshalb ist jetzt halt Kellererweiterung geplant, in kürzester Zeit. Also jetzt stehen praktisch in Startlöchern zum Anfangen, dass halt eben mehr Fassvolumen umgesetzt wird. Auch Vereinfachung im Pressverfahren. Wir arbeiten in der Regel mit 3 bis 4 Pressen im Herbst, weil wir lange Presszeiten haben mit wenig Druck. Ja, dass wir eben unsere Philosophie da richtig umsetzen können. Ja. Und dass gerade die großen Weine dann wirklich ihre 2 Jahre auf der Hefe haben. Mhm. Normalerweise, meine erste Intention war auch, dass die Weine dann viel üppiger werden, viel mehr von der Hefe geprägt. Aber jetzt die Praxis hat es tatsächlich anders gezeigt. Ja. Also Jahrgängen, die schon von Natur aus sehr opulent sind, wie 2018, sind nach 2 Jahren die Weine im Fass praktisch eher schlanker geworden.
Hinten raus.
Ja. Ja, und es kommt eigentlich viel mehr Mineralität dann ins Spiel, viel mehr Druck. Und also ist im Grunde das Gegenteilige der Fall. Und das, da kann man natürlich schön probieren, wenn man jetzt einen roten Fat 17 gegen sowas stellt, dann wird man das auch schmecken. Mhm. Und im Grunde hier haben wir dann viel mehr Struktur, auch ein bisschen mehr Druck, aber auch viel mehr Spannung.
Mhm. Das ist schon richtig schön.
Wunderschön, das
also. Und von der Seite, und vor allen Dingen dann das viel mehr Alterungspotenzial.
Ja, na klar. Ja. Das ist schon nochmal ganz was anderes. Ja.
Also ein normales, großes Gewächs von uns, das ist also schon 20 Jahre trinkbar. Das ist gar kein Thema. Ja, okay. Wenn man dann überlegt, sowas ist in 20 Jahren, ist richtig toll.
Genau. Ja. Da ist das gerade am Höhepunkt.
Ja. Absolut, ja. Was hast du gemeint, wie du angefangen hast? Oder lang hat es eben diesen Keller gegeben mit diesen 4 großen Fässern. Das heißt, irgendwann zwischendurch wirst du schon mal erweitert haben müssen. Ja. Sonst geht sich das Essen nicht ganz aus.
Ja, mein Vater hat damals, also neben diesem kleinen Keller, gut, dann hat er da schon einen anderen Raum dann dazu genommen. Da lagen noch 6 Fässer. Mhm. Dann waren es also da in dem Keller schon in dem Stammhaus im Grunde 10 Fässer. Mhm. Und dann hat er im Umfeld noch 3 kleinere Keller gehabt. Und
nur 3 zusätzlich? Ach, so aufwendig.
Alles kleine Keller. Es war sehr, sehr aufwendig. Hier 4 Fässer, da 6 Fässer, da 10 Fässer und so weiter und so fort. Und er hat dann Anfang der 70er Jahre ausgesiedelt, einen größeren Keller gebaut. Und damals haben die Leute gesagt, Mensch, was macht der? Ein großes Loch. Was hat der denn vor? Also jetzt, er hat einen Keller wieder, also natürlich in die Erde gebaut.
Mhm. Ja.
und hat eigentlich auch sein Ideal gebaut von einem Keller, einem Bruchsteingewölbekeller, was damals nicht mehr möglich, nicht mehr normal war. Mhm. Die Leute haben quadratisch praktisch gut, die haben ihre GFK-Tanks da reingestellt. Ja. Damals Edelstahl war noch nicht, auch nicht bezahlbar und nicht wirklich da, aber die GFK-Tanks damals, grob die Plastiktanks. Ja. Und mein Vater hat aber eben seine Idee gehabt und das wurde damals auch nicht gefördert, weil es einfach schon so abwegig war, mehr Kosten waren. Ne, ein Bruchsteingewölbekeller, praktisch aus Schieferbruchstein, hat einen Bauunternehmer gefunden, der das noch umgesetzt hat und hat das dann selber noch in die Hand genommen. Und und muss sagen, dieser Keller hat auch meine Entwicklung geprägt, weil er hat sich sehr schnell eine schöne Hefeflora angesiedelt, der schwarze Kellerpilz, der immer für eine klare Luft in diesem feuchten Keller dann sorgt. Und eigentlich die perfekten Bedingungen, um eine natürliche Vergärung einfach auch die Wege zu leiten. Deshalb ist Spontanvergärung für uns
immer schon logisch gewesen.
Ja. Also in dem Keller waren nie Reinzuchthefen. Und von der Seite können wir stolz sagen, dass wir darauf verzichtet haben. Mhm. Und der Keller wird jetzt verlängert. Mhm. Nicht mehr in Bruchstein. Heute kann man das tatsächlich nicht mehr bezahlen. Es macht doch keiner mehr. Es hält dann auch jeder von ab. Mhm. Aber wir machen es in Ton, Keramik. Kellerfirma, die sich darauf spezialisiert hat, auch im Gewölbe. Also praktisch ein natürlicher Stoff, um halt eben eine gewisse Feuchtigkeit zu garantieren, Atmungsaktivität zu haben, dass man immer eine schön saubere Luft hat. Und dann natürlich, gut, anfangs ist noch geplant mit den Fuderfässern, die wir in einem zweiten Keller haben mittlerweile, die wir auch gekauft haben im Jahre der Zeit, aber gebrauchte Fässer. Mhm. Nicht einfach, heute gibt es keine mehr zu kaufen. Dass wir aber uns auch entsprechende Fässer noch zulegen, dann ist natürlich Dockinger im Gespräch, aber auch Mittelberger oder Hösch aus Deutschland. Da müssen wir jetzt einfach gucken. Da wollen wir nach Möglichkeit dann auch lokale Eiche verwenden. Ja. Das heißt, unsere Eiche ist eigentlich perfekt, weil die Eiche im Hunsrück auch auf Schiefer steht. Und wenn wir alle von Terroir sprechen, ist es eigentlich auch klar, dass man eben das Holz aus der Heimat von demselben Boden dann auch eben dann verwendet.
Eben, warum solltest du Holz von irgendwo weit her holen eigentlich, wenn du es da hast? Also optimalerweise.
Ja, französischen Tonneries, die legen Wert auf Hunsrück-Eiche, weil sie wissen, Eiche, die auf Schiefer wächst, wächst sehr langsam und hat dadurch eine sehr starke Stabilität.
Macht Sinn. Mhm. Das heißt, der Keller wird quasi noch hinten
verlängert. Wird verlängert, Und gut, das ist Johannes-Projekt. Da setze ich mich langsam zur Ruhe.
Ich wollte gerade fragen, wie geht's da weiter in der Zukunft? Also wie ist da der Plan? Der Johannes übernimmt schon langsam? Oder?
Johannes hat eigentlich schon tatsächlich übernommen. Okay. Und eben weil er auch dieses Projekt dann in eigener Verantwortung führt, die ist dann auch wichtig, man muss ja das Sagen haben. Ja. Und ich darf es begleiten und er nimmt doch meinen Rat, denke ich, gerne und oft in Anspruch. Aber ich darf mich dann um die Vermarktung kümmern. Da muss dann die Podcasts machen.
Und so weiter. Professioneller Podcaster jetzt. Ja, genau.
Und bin dem Betrieb natürlich immer noch erhalten. Ich darf mich auf Weinberg konzentrieren, auf die Vermarktung und auf das Drumherum. Und möchte mich schon langsam zurückziehen und eben noch um Sachen kümmern, die ich also dann auch mal gerne machen, wo ich früher nie die Zeit hatte. Ne? Der Betrieb hat uns immer sehr stark in Anspruch genommen.
Ja, klar. Also, Urlaub gibt es wahrscheinlich nicht. Ne?
Ja, wirklich nicht. Und das, aber so langsam nehmen wir das einfach in Anspruch.
Sehr gut. Völlig zu Recht. Also müssen wir es ja gönnen, glaube ich.
Ja, solange es einem noch gut geht.
Sicher.
Machen wir das gerne. Sehr gut. Und da muss man einfach gucken, was die Zeiten bringen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, beneide die Jugend nicht um ihre Aufgaben. Ich sehe, was sich die letzten fast 50 Jahre getan haben im Weinbau. Ja. Aber auch in der Änderung, sage ich mal, des Papierkrams, Papierwust, der auf einen zukommt, auf der einen Seite Klimawandel, die Herausforderungen, die da sind, Schwierigkeiten mit Personal, überhaupt Arbeitskräfte zu finden, Mitarbeiter zu finden. Und das ist nicht nur bei uns, das ist überall ein Thema.
Siehst du, das hätte mich nämlich auch noch interessiert, mitarbeitertechnisch, weil du brauchst mit Sicherheit extra Hände an der Mosel, das geht gar nicht anders.
Ja, ist so. Wir haben natürlich einen Stamm an festen Mitarbeitern. Noch zu wenig. Wir suchen. Also mach jetzt hier mal Werbung. vorstellen kann, am Stahlhang in der Mosel zu arbeiten, biodynamisch.
Sehr gut.
Aber auch Arbeitskraft und Begeisterung mitbringt, ist gerne gesehen bei uns. Wir haben, denke ich, ein tolles Büroteam, die auch im Verkauf mit da sind, um eben die Gäste zu betreuen. Wir haben eine feste Mitarbeiterin, die ein bisschen das Team draußen leitet und eben auch im Lager arbeitet. Da suchen wir halt für draußen, suchen wir tatsächlich noch eine große Arbeitskraft, die praktisch die rechte Hand vom Johannes ist im Außenbetrieb. Mhm. Also da sind wir permanent auf der Suche. Ansonsten haben wir ein gutes Team an Saisonarbeitskräften, die aber schon sehr viel auch bleiben. Das sind überwiegend rumänische Leute, praktisch ein halbes Dorf, was dann kommt. Das heißt, im Moment sind wir mit 16, 17 Leuten im Einsatz. Der Sommer ist halt schon spitze.
Ja.
Gerade jetzt, wenn auch ein bisschen Krankheitsdruck da ist, dass die Weinberge, die Traubenzonen gut durchlüftet sind und das alles zum richtigen Zeitpunkt gemacht wird. Aber die Leute müssen natürlich auch geleitet werden. Und wenn dann ich mal weg bin und Johannes dann auch mal weg muss, gut, das läuft schon mal einen Tag oder zwei, ja, dann ist das gut. Ansonsten haben wir immer eine schöne Mischung auch an Lehrlingen, an Praktikanten, also junge Leute. Das ist eigentlich ganz gut. Gerne gesehen sind auch die Leute aus Österreich. Also haben wir schon etliche
gehabt. Das natürlich.
Und machen uns auch immer viel Spaß, junge Leute, die auch ihre eigenen Ideen bringen. Und es ist immer schön zu sehen, wie die sich dann nachher entwickeln. Und,
ja, sicher.
Das weiter zu verfolgen, stelle ich mir natürlich cool vor. Wenn da wer bei dir war, ja, der dann selber was macht. Ja,
immer schön zu sehen. Gerade gestern Abend habe ich gestern Mittag Benita Lobner getroffen und den Lukas Strobel, der hat in der Stadt präsentiert. Und die Benita war 19 bei uns und der Lukas war 18.
Ja, ist cool.
Und macht ja heute seine eigene Karriere mit Lust auf Laune. Tolle Serie.
Total.
Hat viel Spaß gemacht. Und ist auch ein toller Typ. Und gut mit der Familie sind wir auch befreundet. Und wie mit so vielen anderen österreichischen Kollegen. Und deshalb komme ich immer gerne nach hier.
Sehr schön. Es freut uns. Ich glaube, dann sind wir am Ende unserer Folge.
Das ist ein schönes Schlusswort, nochmal österreichisch gelobt am Schluss.
Genau. So wollen wir es in Österreich. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Wahnsinn.
Ja, super spannend. Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten.
Das gefällt uns.
Seid dann jederzeit mal eingeladen.
Ja, auf jeden Fall.
Auch mal zu kontrollieren,
was ich genau erzählt habe. Ja, genau.
Das bisschen, stimmt.
Ein bisschen kontrollieren müssen wir schon, weil ich meine, du kannst da jetzt alles erzählen hier.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify. Folgt uns da sehr, sehr gerne. Auf unserer Website weinfuerwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr alle Infos zu den Folgen, inklusive Links, inklusive Fotos und inklusive einer kurzen Weinbeschreibung und Zusammenfassung der Folge. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein, privat sind wir dort auch, der Michael unter @proegel und ihr unter @kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback von euch. Gerne per Mail oder via Instagram, entweder an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Schickt uns am besten die Tipps zu Winzerinnen und Winzern, zu Weinen. Bitte immer nur an einen oder anderen von uns zwar, ansonsten geht die Überraschung ja verloren. Ja, und dann sagen wir vielen Dank und bis nächste Woche.